Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, euch zu sehen. Heute beginnt eine neue Predigtserie. Diese Predigtserie heißt, ihr seht es, auf Kurs bleiben. Auf Kurs bleiben, das klingt in meinen Ohren irgendwie abenteuerlich. Irgendwie nach Seefahrt. So grenzenlose Weiten. Obwohl, das kommt von Raumschiff Enterprise. Aber ein Raumschiff ist ja auch ein Schiff, ne? Also die Bewegungsfähigkeit in alle Richtungen, das ist doch abenteuerlich. Totale Freiheit letztlich. Das ist der Kurs. Freiheit und Abenteuer. Und daran, dass es so mit Schiffen oder so in Verbindung gebracht werden kann, verstehen wir auch ganz schnell, das ist ein Begriff, den hat es eigentlich zu allen Zeiten gegeben. Auf Kurs bleiben ist eine Frage, die sich schon die Menschen vor Tausenden von Jahren gestellt haben, nicht nur wir heute. Auch wenn wir es heute vielleicht ein bisschen anders verstehen, weil so diese Schifffahrt oder so dieses Romantische möglicherweise nicht so ein Alltagsthema für jeden Einzelnen von uns ist. Aber trotzdem ist es für uns eine genauso relevante Frage und diese möchte ich uns einfach auch stellen. Bist du auf Kurs? Das ist eine ganz sinnvolle Frage, ne? Bist du auf Kurs? Oder anders gefragt, bewegst du dich in eine bestimmte Richtung? Das ist ja ein Kurs, eine Bewegung in eine bestimmte Richtung. Wenn ja, in welche Richtung? Von Mark Twain stammt dieses bekannte Zitat, als wir das Ziel vollständig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Als wir das Ziel vollständig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Und wenn wir uns überlegen, man ist eigentlich auf dem Ziel aus, dann ist es völlig klar, es bringt nichts, doppelt so hart zu arbeiten, wenn man gar nicht mehr das richtige Ziel vor Augen hat. Dann arbeitet man womöglich mit doppelter Kraft in die falsche Richtung. Also es ist wichtig, auf Kurs zu sein. Es ist wichtig, einen Kurs zu haben, wo man sich klar ist, da bin ich unterwegs. Was gibt uns Orientierung auf diesem Kurs, der sich Leben nennt? Was gibt uns da Orientierung? Was hilft uns zu entscheiden, welche Richtung wir einschlagen? Und auch das ist eine total entscheidende Frage. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen, ich möchte sagen beinahe täglich, erlebt, wozu Menschen, zu welchen Grausamkeiten Menschen fähig sind, die meinen, irgendeinem Gott nachzufolgen oder vielleicht auch keinem Gott nachzufolgen und auf irgendeinem Kurs sind. Menschen sind zu den grausamsten Sachen fähig, wenn, das möchte ich mal so in den Raum stellen, sie vielleicht auf dem falschen Kurs sind. Also, auf Kurs bleiben, darum soll es jetzt, heute und 4 Wochen lang in unserer neuen Predigtserie gehen. Und bevor ich anfange, möchte ich beten. Vater, ich danke dir, dass du uns an dieser Stelle weiterhelfen wirst, ja, auf Kurs zu bleiben und dass du uns dein Wort gegeben hast und wir daraus lernen dürfen. Und ich bitte dich jetzt um deine Gnade. Herr, mir zum Sprechen und uns allen zum Hören. Amen. Ja, das Thema heute ist Gottes Landkarte. Das ist eine Landkarte, übrigens die Landkarte von Oldenburg, zumindest ein Teil davon oben an der Oberkante ist so die Nordtangente zu sehen. Und wir hoffen natürlich, dass wir Gott finden. Also die Landkarte steckt jetzt gerade zufällig im Delweg, wo wir hoffentlich Gott finden können, aber natürlich nicht nur dort. Unsere Predigtserie auf Kurs bleiben dreht sich um den Kolosserbrief. Der Kolosserbrief ist ja ein Brief aus dem Neuen Testament, den der Apostel Paulus der Gemeinde in Kolossä geschrieben hat. Und was er dort so zunächst schreibt, klingt richtig gut, muss ich sagen. Die Gemeinde in Kolossä war eine tolle Gemeinde. Die war richtig gut auf Kurs. Wir gucken uns mal die erste Folie dazu an, aus dem Kolosserbrief Kapitel 1, gleich der Vers 4 zum Beispiel und danach noch aus Vers 8. Wir haben gehört, dass ihr auf Christus Jesus vertraut und alle liebt, die zu Gott gehören. Und etwas später, wir haben von der Liebe erfahren, die der Heilige Geist euch geschenkt hat. Also die Kolosser vertrauten auf Jesus Christus und der Heilige Geist hatte in ihrem Leben, diese Frucht der Liebe hervorgebracht. Die waren richtig gut unterwegs. Paulus würdigt das ganz ausdrücklich. Der findet das klasse. Würde er das Gleiche auch zu uns heute sagen? So im Sinne von, liebe Gemeinde in Oldenburg, ich freue mich zu hören, dass ihr in dem Evangelium von Jesus Christus ja vertraut, dass Gott euch durch seinen Heiligen Geist eine große, unerklärliche Liebe zu euren Mitmenschen gegeben hat, dass ihr geradezu die Verkörperung von Gottes Liebe seid. Also man muss schon sagen, für die Kolosser hatte Paulus zunächst mal ein ganz tolles Feedback. Und vielleicht könnt ihr auch sagen, okay, alles super. Ja, ich wollte euch da eben halt auch gerade mal so bestärken, so ein positives Feedback geben. Macht weiter so. Ne? Ja, dann schöne Grüße und tschüss. Ne? Könnt ihr sagen. Weil die ja im Grunde genommen total gut unterwegs waren. Ja, was gibt es daran noch auszusetzen oder das hinzuzufügen? Aber ist es tatsächlich so, dass Paulus jetzt erst richtig anfängt? Wir hatten gerade Vers 8, jetzt, ich lese mal direkt weiter in Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Und Vers 10. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und eure Gotteserkenntnis wird immer weiter anwachsen. Da stehen einige ganz tolle Sachen drin, in diesen beiden Versen, die wir gelesen haben. Und ich habe noch mal eine kleine Zusammenfassung gemacht, damit wir das alles in einer Ansicht sehen können. Also nochmal aus Vers 9 zunächst die Aussage, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Und aus Vers 10, sodass euer Leben Früchte tragen wird und eure Gotteserkenntnis wird immer weiter anwachsen. Die wachsende Erkenntnis Gottes und seines Willens, das ist das, was Paulus den Kolossern wünscht. Das ist im Endeffekt der Kurs, zu dem wir in unserem Leben berufen sind. Das ist das Anliegen von Paulus für die Gemeinde in Kolosse und für uns heute. Erkenntnis von Gott und von seinem Willen. Und da müssen wir natürlich schon mal fragen, Erkenntnis, was bedeutet das eigentlich? Was heißt das und wie geht das? Eins ist klar, Erkenntnis ist von geradezu dramatischer Bedeutung für unser Leben. In Hosea, im alttestamentlichen Brief, Bibelstelle aus dem Alten Testament, heißt es, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Erkenntnis ist von großer Wichtigkeit, sozusagen lebenswichtig. Und ich habe von Neil Anderson, das ist ein amerikanischer Theologe, der auch sehr viel Erfahrung in Seelsorgefragen hat, und viel über die Menschen und ihre Nöte weiß, von dem habe ich so ganz paar Aussagen mitgebracht, da geht es um die Erkenntnis beziehungsweise um das, was wir von unserem Glauben wissen. Und das lese ich uns mal vor, es sind nur 3 kurze Sätze. Neil Anderson sagt, viele Menschen versuchen im Glauben zu leben, ohne viel von Gott und seinem Wesen zu wissen. Wenn Sie wenig über Gott und sein Wort wissen, werden Sie wenig Glauben haben. Jeder Versuch, weiter über das hinauszugehen, als was man von Gottes Wesen und Handeln weiß, heißt vom Glauben zu puren Vermutungen zu gelangen. Also Erkenntnis heißt, das ist das, was uns zu einer Gewissheit geworden ist. Ich kann in den Glaubensfragen, in Fragen, was Gott angeht, eine Gewissheit bekommen. Das Wort erkennen im Alten Testament wird zum Teil auch mit Wissen übersetzt. Erkenntnis ist das, was uns zu einer Gewissheit geworden ist. Ja, und wie geht erkennen? Das fragen wir uns heute. Es gibt so viele Stellen, ganz früh in der Bibel, zum Beispiel gleich im 1. Mose, erstes Buch der Bibel überhaupt, Kapitel 4, da geht es um Adam und Eva. Und dort heißt es, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Ja, also wenn Adam sie dermaßen erkannt hat, dass sie nachher schwanger war, dann hat er sie sich wohl schon ziemlich nah angesehen, möchte ich mal behaupten. Ne? Also erkennen ist mehr als bloß ein verstandesmäßigen Erlangen von Wissen. Das ist ein viel intensiverer Begriff an dieser Stelle. Es ist eine sehr nahe Beschäftigung mit der Sache, ein sich identifizieren. Dieses Erkennen bedeutet buchstäblich, und ihr verzeiht mir diesen sehr plastischen Vergleich, sehr tief in die Materie einzudringen. Sich sozusagen mit ihr regelrecht zu verbinden, mit der Materie. Dass man richtig eins wird mit dem, was man da erkennt. Das ist Erkennen, mit Haut und Haaren sozusagen, mit Leib und Seele. Sich eine Sache aneignen, sich mit ihr verbinden. Und vor diesem Hintergrund verstehe ich zum Beispiel auch die Geschichte, auch aus dem Alten Testament, aus dem Schöpfungsbericht, noch früher in der Bibel, sehr gut. Das ist, glaube ich, die erste Stelle, wo überhaupt das Wort Erkenntnis in der Bibel genannt wird. Wo Gott zu den Menschen sagt, im Paradies, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Denken wir ja immer so aufgeklärt, wie wir heute sind. Was soll denn daran schlecht sein? Will Gott, dass wir dumm bleiben? Ja, hat Adam und Eva oder dem Menschen, heißt es dort, letztlich gesagt, so ist davon nicht, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und wir denken, das kann doch nicht wahr sein. Der will doch nicht, dass wir dumm bleiben. Will er auch nicht. Kann ich euch beruhigen? Wir sind keine Gemeinschaft der Dummen hier. Mich beruhigt so, weil es immer zu wissen so, ne? Man muss nicht blöd sein. In Wirklichkeit sagt Gott hier zu den Menschen, was das Wort Erkennen angeht, ne? Wenn du dich entscheidest, dass du entgegen meinem guten Willen auch das Böse kennenlernen willst, ne? Das Erkenntnis des Guten und des Bösen, dass du entgegen meinem guten Willen auch das Böse kennenlernen willst, dann wirst du es kennenlernen. Aber sowas von. Dann hast du es am Hals, das Böse. Das war die Warnung von Gott. Ihr verbindet euch damit etwas an der Stelle, was ihr nachher am Hals habt. Ihr könnt euch entscheiden. Krasse Sache. Ja, und das haben die Menschen dann ja auch gemacht. Schuld an der Misere war die Schlange, die die Menschen mit einer Lüge getäuscht hat. Das sagt an der Stelle der biblische Bericht auch. Und die Menschen haben sich eben davon einlullen lassen und haben auf die Stimme der Schlange gehört. Obwohl sie es eigentlich besser wussten. Und darum will ich auch dich, aber auch uns heute fragen, auf welche Stimmen hörst du? Auch in der guten Absicht, Erkenntnis gewinnen zu wollen, auf welche Stimmen hörst du? Welchen Stimmen folgst du? Vielleicht erinnert ihr euch noch so, ungefähr ab vor 10 Jahren ging das los, dann las man ab und zu mal in einer Zeitung, zum Beispiel ein LKW-Fahrer ist irgendwo in die Pampa gefahren, weil er sein Navi ihn falsch gelotst hat. Das war so die Anfangszeit, als Leute anfingen, sich ein Navi ins Auto zu packen. Und so, und dann stand da mal drin, so ein LKW-Fahrer, und man liest das und denkt, wie kann man nur so blöd sein? Ja, sehenden Auges da in die Pampa zu fahren, wo man auch nicht mehr wenden kann mit seinem großen LKW. Wie kommt sowas? Ich kann es euch sagen. Der Mann ist deshalb in die Pampa gefahren, weil eine Stimme ihm sagte, an der nächsten Kreuzung links abbiegen. Ja, auf welche Stimme hören wir? Auf der Suche nach Erkenntnis und auch nach Gottes Erkenntnis kann man sich fürchterlich verfahren. Das Problem dabei ist, wenn du den Weisungen folgst, die Gott dir dafür gibt, dann wirst du näher bei Gott landen. Das ist die Verheißung, die wir haben. Folgst du hingegen anderen Stimmen, dann möchte ich gar nicht darüber nachdenken, wo du dann landest. Welcher Stimme folgen wir? Ich muss ja zugeben, ich bin eigentlich ein Fan von Navigationsgeräten. Sag ich ganz ehrlich, war auch früh dabei. Schon seit etlichen Jahren so als Hobby mitgemacht bei der OpenStreetMap, der offenen Straßenkarte, wo Freiwillige sozusagen mit dem GPS-Empfänger durch die Gegend gefahren sind. Das Gerät hat die Wege, die sie gefahren sind, aufgezeichnet und nachher konnte man das sozusagen am Computer abzeichnen in eine richtige Landkarte und die weltweit vervollständigte sich immer mehr und heute ist das schon ein richtig geniales Ding geworden, wo da wahnsinnig viele Sachen drinstehen, viel besser als Google Maps zum Beispiel. Tolles Hobby, nur das ging natürlich mal irgendwann ganz frisch los und ich war relativ früh dabei. Da war in dieser Landkarte, bestand die Landkarte regelrecht überwiegend aus weißen Flecken. Weil ja erstmal die Freiwilligen kommen mussten, die diese ganzen Wege irgendwie abgefahren sind und in die Karte eingetragen haben. Und ich also auch. Und dann hatte ich so mein Navi auf dem Fahrrad mit so einer Halterung festgeschraubt und da war sozusagen die Karte drin, soweit es denn schon erfasst war. Und zu der Zeit habe ich sehr gerne mit meiner Familie Fahrradtouren gemacht. Und die musste dann immer mit. Und dann sind wir irgendwo hingefahren und ich habe auch gesagt, Mensch, da würde ich gerne mal hin. Warum? Da war ein leerer Fleck auf der Landkarte. Und da wollte ich gerne mal die Straßen abfahren, um die anschließend in diese OpenStreetMap einzutragen. Und dann konnte man so sozusagen immer so sehen, so von Woche für Woche, wie so diese Struktur immer mehr wuchs. Finde ich genial. Diese vernetzte Straßenstruktur, das begeistert mich auch in der Gemeinde. So Strukturen, die zusammenwirken und immer mehr wachsen und immer mehr sich ausdifferenzieren. Klasse Bild, finde ich, für mich. So, und meine Familie, die musste dann immer mit und teilweise dachte ich dann, wow, da ist eine Straße, die ist noch nicht eingezeichnet. Lass uns da mal reinfahren. Und nicht selten stellte sich heraus, dass diese Straße eine Sackgasse war. Und ihr könnt euch die fröhlichen Gesichter meiner Familie vorstellen, als ich dann sagte, oh, ich glaube, wir müssen umkehren. Ne? Das war eine Sackgasse. Und die waren schon reichlich genervt, also ich gebe es ja zu, mussten das irgendwie aushalten und irgendwann wussten sie nachher, komm, fahr mal alleine da rein und kommt gleich wieder raus, wissen wir ja vorher. Warten wir so lange. Man kann natürlich alle Möglichkeiten ausprobieren. Man kann das machen. Man kann die Möglichkeiten ausprobieren, einfach um der Erkenntnis willen. Ich wollte einfach neue Straßen entdecken und eben mitprotokollieren, dass ich sie nachher in die Stadt, in die Karte einzeichnen konnte. Aber woher willst du wissen, dass du nicht irgendwann in einer Sackgasse landest, aus der du nicht mehr rauskommst? Denk an den LKW-Fahrer, dem musste meines Wissens auch geholfen werden, weil er nicht wenden konnte. Der musste irgendwie mühsam wieder rausbuxiert werden aus seiner Sackgasse, in der er gelandet war. Oder angenommen, am Ende einer Straße, also von mir aus einer Sackgasse, ist ein Moor. Könnte ich jetzt sagen, oh, dieses Moor, da möchte ich mehr drüber erkennen. Wenn jetzt eine Stimme sagt, spring doch rein, dann springe ich da rein und nach nicht allzu langer Zeit werde ich eine tiefe, sehr tiefe Erkenntnis von diesem Moor bekommen. Aber das war dann auch meine letzte Erkenntnis. Oder die vorletzte, denn die letzte wird gewesen sein, dass die andere die vorletzte war. Kann man mal drüber nachdenken. Okay, ich will es nicht so kompliziert machen. Es gibt Erkenntnisse, wie wir daran sehen, die bringen uns nicht wirklich voran. Eine Sackgasse geht ja vielleicht noch, aber wenn ich in einem Moor lande, nur weil ich es mal ausprobieren und erkennen wollte, ja, mich damit ganz tief verbinden wollte, dann habe ich irgendwie doch das Nachsehen und komme doch auf die Idee, das war jetzt nicht so gut. Das war dann wahrscheinlich die letzte Erkenntnis, wenn ich soweit noch Zeit habe, den Gedanken zu fassen. Also was bewahrt uns davor, derart in eine Sackgasse oder eben sogar in den Morast zu geraten? Das ist doch eine wichtige Frage. Auch auf unser Leben übertragen. Und die ganz einfache Antwort ist, nimm eine Landkarte zu Hilfe. Gottes Landkarte. Gottes Landkarte für uns ist die Bibel, sein Wort. Auf dieser Landkarte, das ist nämlich super, Landkarten sind klasse, ne? Die zeigen ja so das große Ganze, auf der können wir sozusagen alles messen oder daran können wir alles messen. Wir sehen vorher, wo die Sackgassen sind und können dadurch unnötige Umwege vermeiden. Wir erkennen, wo gefährliche Sümpfe und Abgründe sind zum Beispiel und können einen Bogen darum machen. Und ich will dazu fügen, manchmal führt vielleicht sogar eine sehr, sehr breite Straße dorthin. Aber trotzdem, wenn wir sehen, am Ende dieser Straße ist der Abgrund, dann fahren wir sie lieber nicht. Ich kannte so eine Straße bei uns in Lübeck, wo ich aufgewachsen bin, über eine große Brücke, eine breite Straße, und dahinter war plötzlich Ende, dann hatten die aufgehört zu bauen. Da konnte ich noch wieder umdrehen, ja. Aber es gibt Straßen, die führen irgendwo hin, wo du eigentlich lieber nicht hin möchtest, auch wenn sie groß sind und anscheinend oder scheinbar attraktiv sind zu fahren. Also, Sackgassen vermeiden, Sümpfe umgehen und drittens, wir haben die Gewissheit, dass in dieser Landkarte alle relevanten Informationen drinstehen. Sie bietet die beste Orientierung. Sie bietet nicht nur die Details, wenn ich so ein bisschen gucke, was ist denn da, sondern sie bietet eben auch das große Ganze. Ich sehe nicht immer nur meinen kleinen Navi-Bildschirm, finde ich ein schönes Bild dafür, sondern ich sehe quadratmeterweise das große Bild. Großer Vorteil. Und mit dieser Landkarte sollten wir uns vertraut machen. Denn je mehr wir diese Landkarte kennen, desto weniger können uns andere Stimmen irritieren. Damit können wir alles, was uns jemand sagt, abgleichen. Und als letztes und viertes an dieser Stelle zur Landkarte. Auf dieser Landkarte finden wir deutlich gekennzeichnet den Weg, der tatsächlich zu Gott führt. Nochmal, ne? In dieser Landkarte finden wir den Weg, der tatsächlich zu Gott führt. Und dieser Weg ist im allgemeinen Gewirr der Straßen manchmal leicht zu übersehen. Aber in der Landkarte finden wir ihn. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist der klar vorgezeichnete Weg. Und genau an der Stelle knüpft Paulus auch an in seinem Brief an die Kolosser. Da sagt er nämlich, Gott schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis finden sich in Jesus Christus, der der Weg ist und die Wahrheit und das Leben. Das ist die Aussage der Bibel. Und wir möchten auch parallel zu dieser Predigtreihe euch herausfordern, die Bibel zu lesen. In diese Landkarte hineinzuschauen. Indem wir das Wort Gottes, die Bibel, lesen, lernen wir Gottes Wesen und Handeln kennen. Und wenn das von Gebet begleitet ist, lernen wir Gott selbst darin kennen. Dann begegnen wir Gott. Es gibt so eine Bibelausgabe, die heißt das lebendige Wort. Da wird das plötzlich für uns lebendig. Darum lasst uns in diesen Wochen gemeinsam den Kolosserbrief lesen. Das möchten wir als Gemeindeleitung uns sozusagen als gemeinsame Hausaufgabe mitgeben. Das sind ja immerhin 4 Wochen und der Kolosserbrief ist eigentlich sehr kurz, besteht nur aus 4 Kapiteln. Wenn du willst, kannst du die alle an einem Tag lesen. Kannst du es also in dem Zeitraum durchaus mehrmals lesen. Kannst aber auch sagen, nee, ich mache das langsamer. Ich lese vielleicht jetzt diese Woche nur das erste Kapitel vom Kolosserbrief. Einfach mehrmals. Mindestens einmal, hoffe ich, in dem Laufe der Woche. Sodass wir uns mit dem Wort Gottes wirklich beschäftigen. Dass wir in diese Landkarte hineinschauen. Lass uns das machen. 4 Wochen dieses Projekt. Vielleicht liest du sonst nicht so oft die Bibel. Vielleicht hast du keine Bibel. Für den Fall, dass das so sein sollte, komm nachher bei uns in die Lounge. Wir schenken dir eine. Wir haben Bibeln da. Wir schenken dir eine Bibel. Daran soll es nicht scheitern. Der positive Nebeneffekt beim Bibellesen ist, wir lernen darin nicht nur Gott besser kennen, sondern sogar uns selbst. Ich möchte euch an dieser Stelle, damit das keinem zu theoretisch vorkommt, ein kleines praktisches Beispiel sagen. Vor einigen Monaten ging es mir so geistlich gesprochen nicht gut. Es gab Menschen in meinem Umfeld, die haben sich irgendwie so verhalten, dass ich es so empfunden habe, als würden sie mich ablehnen, als würden sie irgendwie verächtlich über mich denken. Sodass irgendwie in mir so ein Gedanke hochkam, ey, wer bist du schon? Du bist ja echt eine Niete. Du bist irgendwie eine Null, du kannst nichts, taugst nichts. Das kann sich ziemlich stark verselbstständigen, das kann ich euch sagen. Du bist einfach unfähig und egal, was du tust, jetzt wird wahrscheinlich noch dazu führen, dass du noch mehr abgelehnt wirst. Irgendwas war passiert, dass das in meinem Herzen richtig schwer geworden ist. Und das Schlimmste war eben diese innere Stimme, die mich verurteilt hat. Das war noch nicht mal die Stimme von jemand anders. Ich glaube auch, dass die Leute, an die ich denke, gar nicht das Böse gemeint haben. Irgendwas war da in meinem Inneren. Und dann bin ich zu unserem Pastor, zu Jan gegangen und er hat mir gesagt, lies mal ein Buch. Nein, er hat mir sehr viel Mut zugesprochen, sehr viel Trost. Aber er blieb dabei nicht bei netten Worten, sondern er hat gesagt, nee, du kannst das machen, lies mal ein Buch. Und ich kann nicht anders, als euch das heute auch noch zu empfehlen, auch wenn ich euch schon gerade eine Lesehausaufgabe mitgeteilt habe. Das Buch ist ungefähr 20 Jahre alt in Wirklichkeit, mir war es noch nicht begegnet. Das heißt, neues Leben, neue Identität. Das will ich euch in diesem Zusammenhang deshalb erzählen, weil dieses Buch sehr, sehr stark Wert darauf legt, festzustellen, das allererste in deinem Glauben ist, dass du verstehst, wer bist du durch Gott. Ja, Gottes Wahrheit ist nicht nur das irgendein fernes Ziel, auf das wir hinsteuern, sondern Gottes Wahrheit ist in erster Linie, dass Gott zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und egal was passiert, das bleibst du. Ohne Voraussetzung. Auch wenn du, ja, du bist vielleicht eine Null. Aus deiner persönlichen Fähigkeit heraus kannst du eigentlich nichts wirklich Relevantes machen. Manche tun das zwar und schaffen noch ein kleines bisschen mehr, sich davon Null abzuheben, aber letztlich werden sie alle nicht bei Gott ankommen. Aber dieses Buch ist klasse darin, mit ganz viel Bibelfundament, und darum geht es mir heute, nicht weil es ein gutes Buch ist, sondern weil er sich extrem auch auf die Bibel bezieht, zu sagen, du kannst in der Bibel Gott erkennen, aber du kannst darin auch dich erkennen. Du kannst darin erkennen, welche wahnsinnige, also wirklich tolle Zusage Gott für dich hat. Und wenn auch immer solche inneren Stimmen in deinem Leben kommen, dann musst du diesen Stimmen nicht zuhören, denn es ist genauso wie beim Satan. Das ist eine Lüge. Ich will euch nur mal einen, weil die Zeit drängt, einen Satz sagen. Zum Beispiel, warum sollte ich sagen, ich kann nicht, wenn doch die Bibel sagt, ich kann alles durch den, der mich gemacht hat. Philipper 4, Vers 13. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und so weiter. 20 Fragen oder 20 solche Glaubenssätze. Oder warum sollte ich mich als Versager fühlen, wenn ich in allem weit überwinde durch den, der mich geliebt hat, Christus? Stelle aus dem Römerbrief, wird gleich dazu geschrieben, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wenn wir diese Landkarte studieren, wenn wir Gottes Wort studieren, dann lernen wir nicht nur Gott kennen, sondern dann lernen wir, dass Gott klipp und klar Aussagen für uns gemacht hat, die unsere Identität betreffen, dass wir irgendeinem, der irgendwelche Sachen über uns sagt, begegnen können und sagen, halt, das stimmt nicht. Ich bin hier, die Wahrheit, da steht es schwarz auf weiß. Wenn man so will, das ist der Weg, den die Landkarte zeichnet. Den Weg, den du da zeichnest, den gibt es gar nicht. Der steht da gar nicht drin. Mogelpackung. Und ich möchte uns ermutigen, in Gottes Wort nicht nur Gott, sondern auch uns selbst besser zu erkennen. Der genannte Neil Anderson, der das aufgeschrieben hat, hat gesagt, bei den meisten Menschen ist es so, wenn an der Stelle mit ihrer Identität, mit ihrem, wie haben sie das verstanden, die Wahrheit, die Gott ihnen zuspricht, über das, was ihr Wert ist, wenn das bei den Leuten irgendwo hakt und das nicht wirklich sitzt, dann kommen sie in ihrem Glaubensleben nicht voran. Das Erste ist zu verstehen, wie denkt Gott über mich. Und auch das sagt Gottes Landkarte uns. Also für die Lesehungrigen, ich habe auf unserer Homepage von der Gemeinde, da wo auch ein Bibelleseplan übrigens runterladbar ist, neu ergänzt diese Listen von Begriffen, die der Neil Anderson aufgeschrieben hat. Also 20 positive Glaubenssätze heißt das an eine. Kann man sich ausdrucken, wenn man will, auf zwei Seiten. Habe ich gerade zwei Beispiele daraus gelesen. Und noch ein zweites Dokument, wer bin ich? Ja, Identität. Ich bin das Salz der Erde. Ich bin ein Kind Gottes. Mit Bibelstelle. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, das lesen. Und er sagt, er hat teilweise Leuten, die wir im Seelsorge gesucht haben, nur diese Listen gegeben. Liest ihr das jeden Tag einmal selber laut vor. Und es hat hammermäßig was in ihrem Leben verändert, dadurch, dass sie diese Wahrheiten Gottes verinnerlicht haben. Jetzt habt ihr also drei Möglichkeiten, Dinge zu lesen. Ich möchte aber auf jeden Fall bitten mit dem Kolosserbrief. Und wer an der Stelle Lust auf mehr hat, der findet es auf unserer Homepage. Oder dieses Buch kann man auch als Ganzes lesen. Ich war begeistert davon. Also, vielleicht, um auf unser Thema zurückzukommen, vielleicht bist du heute an so einem Punkt, wo du auch sagst, ich habe echt schon alles Mögliche probiert. Bin schon von einem Fettnäpfchen in den nächsten Sumpf gestolpert, bin durch endlose Sackgassen durch, Umwege ohne Ende gemacht. Und vielleicht möchtest du heute einfach dich neu entscheiden, auf Kurs zu kommen. Ich glaube, dass Gott uns an der Stelle einlädt, zu sagen, wir können uns entscheiden, es anders zu machen. Zu entscheiden, ich möchte ab heute neu auf Kurs kommen mit Gott. Ich möchte stark werden in meinem inneren Glauben, weil ich was über Gott weiß, weil ich nicht auf Vermutungen angewiesen bin, sondern weil ich weiß, weil ich Gott erkenne, weil ich Gottes Wesen und Handeln verstanden habe, zumindest soweit es uns möglich ist, weil ich was darüber weiß. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen. Ich will dem Weg nachfolgen, der heißt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und an dieser Stelle, wo wir uns über den Kurs Gedanken machen und über die Erkenntnis von Gott, möchte ich die Gelegenheit geben, dass man heute für sich neu diese Entscheidung festmachen kann. Entscheidend. Das kann nur jeder für sich selber beschließen. Und ich möchte uns ein Gebet vorschlagen. Das gilt sowohl für Leute, die sagen, ich möchte es neu festmachen, dass wir gleich zusammen angucken und auch zusammen beten können. Ich möchte aber auch fragen, ob dann vielleicht jemand sagt, das habe ich überhaupt noch nie für mich klar gehabt. Ich möchte heute überhaupt zum ersten Mal mich entscheiden, ja, ich will Gottes Wegen nachfolgen. Wir gucken uns das Gebet mal eben an. Alles nicht irgendwie komisch. Ich lese es einmal laut vor. Gott, ich entscheide mich heute neu, deinen Wegen zu... Ups, kannst du das? Habe ich automatische... Deinen Wegen zu folgen. Du hilfst mir, dass ich nicht in Sackgassen gerate oder im Sumpf stecken bleibe. Deine Wege sind gut für mich, denn du liebst mich unbeschreiblich und willst Gutes für mich. Jesus, du bist für mich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast und mir alle Fehltritte vergibst. Ich möchte euch einladen, dieses Gebet zu sprechen. Steht bitte dazu auf. Und ich möchte euch auch bitten, einmal die Augen zu schließen. Wenn es für dich, der du vielleicht irgendwo sitzt heute Morgen, tatsächlich das erste Mal ist, dass du sagst, ich will mich heute entscheiden, diesem Weg, Jesus Christus nachzufolgen, dann darfst du gerne die Hand heben an dieser Stelle, einfach um zu signalisieren, hallo, ich bin das, ich möchte das machen. Dann bete ich speziell für dich. Danke. Noch jemand, der für sich sagt, ich möchte, dass es mich betrifft heute Morgen. Okay, dann lasst uns dieses Gebet einmal zusammensprechen. Jesus ist der Weg und wir werden in den nächsten Wochen noch mehr darüber hören. Aber soweit können wir es heute entscheiden. Lass uns beten. Gott, ich entscheide mich heute neu, deinen Wegen zu folgen. Du hilfst mir, dass ich nicht in Sackgassen gerate oder im Sumpf stecken bleibe. Deine Wege sind gut für mich, denn du liebst mich unbeschreiblich und willst Gutes für mich. Jesus, du bist für mich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast und mir alle Fehltritte vergibst. Amen.